Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Ich dachte jetzt gerade, der Vers oder die beiden Verse, die abgedruckt sind aus dem Kolosserbrief und Römerbrief, die passen ganz gut zu dem, was ich heute Morgen auf dem Herzen habe. Und der Römerbrief-Vers, da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Und da dachte ich, klasse, das passt so zu diesem Text aus dem Galaterbrief, wo es um Freiheit geht. Und das ist ein ganz großes Thema geworden. Wir leben in einer Welt, auch in der christlichen Welt, wo es zwei Extreme gibt. Das eine Extrem ist die Willkürlichkeit. Ja, das heißt willkürlich, da kann man tun und lassen, was man möchte, und die Gnade, die wird schon dann drüber wischen, irgendwie. Und die andere Seite ist die extreme Gesetzlichkeit. Bloß nicht, am besten auch gar nicht mehr atmen, weil dann sind wir absolut sicher. Der Mann, durch den ich zum Glauben mitkommen durfte, das war ein alter Pfarrer, und er sagte mir mal: Heinz, wenn man nicht mehr kämpfen möchte, dann muss man sterben. Wenn man tot ist, braucht man nicht mehr kämpfen. Aber solange wir auf diesem Planeten Erde sind, werden wir kämpfen. Und es ist die Wahrheit. Ringen, an Christus dran zu bleiben. Und das fand ich eine tiefe Aussage, hat mich bewegt. Weil manche versuchen, ihr Leben so perfekt hinzubekommen, eben, dass sie nicht mehr kämpfen müssen. Und dann wird es ein extremer Krampf. Und andere versuchen gar nicht erst zu kämpfen, die sagen: Ach komm, lass fahren dahin, den weltlich Tand, leben wir einfach wie die Axt im Walde, das wird schon irgendwie werden. Der Herr Jesus hat ja sein Blut vergossen, der wird mich auch noch aufnehmen. Ja, und die beiden Extreme, die spricht der Apostel Paulus eigentlich so an im Galaterbrief. Und ich finde, den Galaterbrief ist für mich selber ist so ein Kern des Christseins. In dem Galaterbrief, das ist so ein ziemlich frischer Brief, so auf seinen Weg mit Jesus, auf der Auseinandersetzung mit den Menschen, die er so gut kannte, wahrscheinlich wie niemand anders. Die Judaisten, die mit dem Gesetz aufwarten konnten, wo er ja auch einer war, der es konnte, der Apostel Paulus. Extrem das Gesetz auswendig gelernt. Wahrscheinlich 15 Jahre, manche schätzen sogar, dass es sogar sein konnte, dass er schon mit 5 Jahren nach Jerusalem gebracht wurde, um das Gesetz zu studieren. Wie auch immer, 15 Jahre sind auch schon genug. Wenn jetzt heute jemand da sitzt, manchmal frage ich Leute: Wie lange hast du noch zu studieren? Ne? Und dann sagt: das geht noch ein bisschen. Also, und der Paulus, wenn man sich nur 15 Jahre nimmt, 15 Jahre das Gesetz studiert, und dann ist das alles zusammengebrochen, sein ganzes Lebenswerk ist zusammengebrochen, als er Jesus Christus begegnet ist, und dann hat das Leben erst begonnen. Sein Werk ist zusammengebrochen, aber das Werk Gottes startet er dann in seinem Herzen. Und das hat ihn unendlich bewegt. Und das bewegt die Christenheit bis heute. Diese ganze Geschichte vom Apostel Paulus. Und es hat mich so bewegt, nochmal den Galaterbrief ganz neu zu studieren, als ich einen Bericht las in der Frankfurter Allgemeine über den Reformationstag. Und die Frankfurter Allgemeine, die wurde ein bisschen so eher im katholischen Lager angesiedelt. Und die schrieben, dass es eigentlich schade ist, was aus der evangelischen, aus der protestantischen Bewegung, so haben sie es genannt, geworden ist. Und sie schrieben von einer Bewegung, die mal eine Bewegung des Bekenntnisses war. Und das fand ich tiefe Aussage. Eine Bewegung des Bekenntnisses ist eine Bewegung der Verfassungen geworden. Und der Schreiber, der das schrieb, der hat jetzt nicht nur über die evangelische Kirche geschrieben, sondern er schrieb auch über die protestantische Bewegung als solches. Er schrieb: Wo ist es eigentlich geblieben, diese Kernaussagen der Reformation in der protestantischen Welt? Die Kernaussagen der Reformation: alleine durch Glauben. Die Kernaussagen der Reformation: alleine die Gnade. Alleine die Gnade. Keine Werke. Die Kernaussagen: alleine Christus. Nur Christus. Kein Papst. Kein Kirchenleiter. keinen Menschen vor mir, die mir ständig vorschreiben, jetzt lachen, jetzt nicht lachen, das darfst du essen, das darfst du nicht essen, diesen Feiertag musst du halten, diesen musst du nicht halten. Alleine die Schrift und nicht die Traditionen und die Kultur, die ich so mit reinbringe in das Leben. Das ist ja so, Leben ist nicht wertneutral, das ist die Wahrheit. Und wer meint, es wäre so, das ist ein Träumer. Das Leben ist nicht wertneutral. Wir bringen uns alles selbst mit. Heute Morgen haben wir uns alles selbst mitgebracht. Okay? Und jemand sagte ja, dieser geflügelte Spruch, ne? Die Gemeinde ist so lange perfekt, bis ich dazukomme. Das war's dann. Dann beginnt der Kampf. Und die meisten Kämpfe, die wir ausfechten im Leben, das wissen wir alle, das sind eigentlich die Kämpfe mit uns selbst. Das ist eigentlich gar nicht so sehr mit den anderen. Obwohl wir es dann manchmal so produziert oder projiziert auf die anderen. Das hat mich schon bewegt, diese Aussage. Wo ist das geblieben? Und da habe ich mich gecheckt, wirklich geprüft daran, ihr Lieben. Alleine die Schrift und keine Traditionen. Alleine der Glaube. Und keine Werke. Gestern Abend habe ich mit einem jungen Mann nach dem Advent International gesprochen. Der war total zerbrochen im Leben, ihr Lieben. Der weiß gar nicht, wie viel ist jetzt eigentlich genug Bibel zu lesen, sagte er mir. Der hat so eine Furcht. Und es hat mich wirklich zu Tränen gerührt dann. Nicht nur innerliche Tränen. So eine Furcht. Wenn ich nicht weiß, reicht es jetzt, dass ich ein Kapitel heute gelesen habe oder ich habe aber jetzt mal nur einen Vers geschafft, sagte er. Aber andere sagen mir, das ist zu wenig, weil dann nimmst du zu wenig Nahrung auf. Wenn du heute nur einen Vers gelesen hast, dann verhungerst du geistlich. Und der Kalle, der hat eine Angst. Der wusste gar nicht, gestern Abend fragte mich, wie lange muss ich denn eigentlich beten? Ich weiß gar nicht, sagte ich, und er stand vor mir, verkrampft bis zum geht nicht mehr. Und sagt mir, ich bin schon zum Glauben gekommen an Jesus, das ist jetzt nicht mein Problem, aber mein Problem ist meine Angst, meine fürchterliche Angst. Und der Apostel Paulus würde dazu gesagt haben, das habe ich ihm gestern Abend auch gesagt, sage ich ganz frei. Ganz frei. Wer ein anderes Evangelium verkündigt, als ich euch verkündigt habe, der ist verflucht. Und da mögen es Engel sein, die kommen, da mögen es noch so kluge Lehrer sein. Gestern Abend stand ein junger Mann vor mir, auf den lag so richtig fast so ein Fluchesschatten. Da war nichts von dieser Freiheit in Christus. Mir ist wohl in dem Herrn. Mir ist wohl in dem Herrn. Das ist Weihnachtsbotschaft. Dass es wohl wird mit dem Menschen, dass der Mensch heil wird und nicht noch mehr verwundet und sich nicht noch mehr Verletzungen zufügt, sondern wohl aufatmen in der Gegenwart des lebendigen Gottes. Durch die Botschaft Christi. Gott wurde Mensch, um sich unser anzunehmen. Das ist mir eine ganz wichtige Botschaft wieder geworden, als ich es las. Und dann habe ich gleich begonnen, einen Galaterbrief wieder zu studieren. Bewegt mich, wie kaum ein anderer Brief im Neuen Testament. Diese Auseinandersetzung. Und vor allen Dingen, weil da ein Mann sich damit auseinandersetzt, der das genau wusste, um was es geht. Dessen Mann war auch, der Angst, mit Angst eigentlich aufgewachsen ist, bloß nicht das Verkehrte zu machen. Bloß nicht. Und wenn ich es tue, wie komme ich da wieder zurück? Ein Mensch, der gelernt hat, Opfer zu geben, über Opfer zu geben, über Opfer zu geben, über Opfer zu geben. Und durch diesen Lebensstil ein selbstgerechter Mensch wurde. Ein Mensch wurde, der es gar nicht mehr zuließ, dass plötzlich eine Lebensidee kam, die seine Welt bedroht hat. Die Lebensidee derer, die dem nachgefolgt sind, der der Weg ist, Jesus Christus. Das hat ihn bedroht. Davon spricht er. Und er hat sich alle Mühe gegeben, diese Leere wegzuwischen aus dieser Welt. Weil er wollte an seine Welt festhalten. Das hat mir Sicherheit gegeben, würde der Apostel Paulus sagen. rechts, links, vorne und hinten war alles schön umrahmt und da wusste ich ganz genau, da kann ich nicht rausfallen. Und dann hat er es kennengelernt, was Gnade bedeutet und er wusste auch, da kann ich nicht rausfallen. Ich kann aus der Qualität der Gnade, da kann ich herausfallen, davon schreibt er auch im Galaterbrief. Kann ich. Ich kann so leben, als wenn es Gnade gar nicht gibt. Das kann ich auch. Und davon schreibt er in Kapitel 5. Und das möchte ich uns vorlesen, die ersten 13 Verse. Und da steht, so steht nun fest in der Freiheit, zu der uns Christus befreit hat. Lasst euch nicht wieder in ein Joch der Knechtschaft spannen, ihr Galater. Siehe ich, Paulus sage euch, wenn ihr euch beschneiden lasst, wird euch Christus nichts nützen. Und klar, er geht darauf ein, der Apostel Paulus, auf die Leute, die dann nur daran festhalten, an diese Beschneidung. Er sagte, das würde euch dann nichts nützen, Leute. Sagte ich gestern Abend auch beim Advent International, sagte, wenn du dich an deine Kirche festhältst oder an deine Taufe festhältst, das würde dir nichts nützen, da wirst du nirgendwo hinkommen, nirgendwo. Nirgendwo in die Verdammnis, da wirst du ankommen, wenn du dich an deine Kirche festhältst oder an deine Taufe festhältst. Dann wirst du dort enden. Weil in die Herrlichkeit Gottes kommt man eben nicht, indem ich mich festhalte an, sondern da komme ich nur, wenn ich mich festhalte an der Gnade Christi. Da komme ich in die Herrlichkeit Gottes. Das ist der einzige Weg dahin. Der einzige Weg, das Einzige, was zählt. Und das beschreibt der Apostel Paulus hier. Und ich benutze das manchmal so, ich sage das heute Morgen meiner Frau, ich habe das in einem anderen Zusammenhang mal gesagt, in einem Treffen, da waren Leute, die kamen alle so aus entweder evangelische Kirche oder katholische Kirche. Und das ist ja ganz interessant, das ist ein aktuelles Wort für diese sogenannte Ersatztheologie, die es dann gab, dann später, dass das Volk Israel keine Rolle mehr spielt im Plan Gottes und statt Volk Israel gibt es jetzt die Kirche und da deswegen, das wurde ja dann auch als Entschuldigung eingeführt, dass man dann die Säuglingstaufe einführt, weil die Juden hatten die Beschneidung und wir brauchen jetzt auch was, dann machen wir eben die Taufe für die kleinen Kinder. Das war der Gedanke dahinter. Und wenn man das jetzt so nimmt hier, jetzt gibt es ganz viele, die halten sich daran fest und sagen, ich halte mich daran fest. Und der Paulus würde sagen, wenn du das tust, sehr gefährlich, sehr gefährlich. Dann würde euch Christus nichts nützen. Nichts. Und wenn du das tust, dann musst du aber auch all die anderen Gesetze halten vom Volk Gottes. Die musst du alle halten. Das wollte ich dir noch sagen, sagt der Apostel Paulus hier runter. Ich möchte es nur in unsere Zeit auch übersetzen. Ja. Klar, wir haben die Beschneidung nicht. Aber hier geht es dann um äußerliche Dinge, die ganz, ganz wichtig sind. Elementar. Und das eben nicht alleine Christus. Das ist nicht alleine die Gnade, so wie es der Apostel Paulus erlebt hat. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Schrieb er, weil ihm das selbst so bewegt hat in seinem Mönchdasein und in seinem Studium des Römerbriefes. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Das ist es. Das ist Freiheit. Und das schrieb er diesen Menschen dort in Kleinasien. Ich bezeuge nochmals jedem Menschen, der sich beschneiden lässt, dass er verpflichtet ist, das ganze Gesetz zu halten. Das ganze Gesetz zu halten. Ihr seid losgetrennt von Christus, die ihr durchs Gesetz gerecht werden wollt. Ihr seid aus der Gnade gefallen. Wir aber erwarten im Geist aus Glauben die Hoffnung der Gerechtigkeit. Denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch Unbeschnittensein etwas, sondern der Glaube, der durch die Liebe wirksam wird. Finde ich auch sehr wichtig. Er lässt dieses Wort Glaube nicht nur einfach so diffus im Raum stehen, sondern der Glaube, von dem er spricht, dieser Glaube, der durch Christus kommt, durch die Gnade, der wird sichtbar, sagt er. Es ist nicht einfach nur so, dass man sagt, na, ich glaube auch. Selbst die Teufel glauben, dass es einen Gott gibt, schreibt der Jakobus. Das ist nicht das Problem. Und der Teufel ist ziemlich religiös. Der hat es drauf. Der weiß es ganz genau. Oi, der ist viel religiöser, als wir uns vorstellen können. Das sehen wir in dieser ganzen Welt. Ja, und das sah ich gestern Abend auch im Leben dieses jungen Mannes, wie religiös der Teufel ist. Bloß keine Freiheit. Das Heil kann ich dir wohl nicht mehr rauben, aber ich kann dir wenigstens noch den Genuss an diesem heilsamen Leben in Christus rauben. Das kann ich noch. Ich kann dich plagen in dieser Welt. Und wenn du schon nicht sonst herumrobst auf diesem Erdboden, dann wenigstens, weil du geplagt bist durch die Gesetze. Und das schreibt der Apostel Paulus. Ihr lieft gut. Und dann fragt er, wer hat euch aufgehalten, dass ihr der Wahrheit nicht gehorcht? Ihr lieft gut. Es war eine tolle Sache. Ihr lieft gut. So wie ich das in den kleinen Adventsbericht las. Eine Mutter, die hatte 6 Kinder. Und diese Kinder, das waren ganz wilde, die sind rumgerannt. Aber eines, das hing an ihr wie eine Klette. Und dieses Kind, das ist ihr nicht von der Seite gewichen. Und dann ist die Mutter ist ins Dorf gelaufen und es war so ein matschiger Tag, hat geregnet und sie ist da, hat so ihre Fußstapfen so reingesetzt und das kleine Kindlein, das hat halt auch versucht, Schritt zu halten mit der Mama und hat immer dann, wenn sie ihren Fuß irgendwo hingesetzt hat, hat das Kleine dann auch gleich, bumm, seinen Fuß draufgestellt. Und die Mama, die ist ganz nervös geworden und sagt, was soll das? Warum machst du das? Und das Kleine sagt, auch in der Bibel steht, dass wir in den Fußstapfen von Jesus laufen sollen. Und Jesus sehe ich jetzt nicht, aber ich sehe Jesus in deinem Leben. Und deswegen denke ich, es ist immer sicher, wenn ich in deinen Fußstapfen laufe, Mama. Das ist ein wunderbares Bild, dachte ich. Es ist immer sicher, wenn ich in deinen Fußstapfen laufe, weil du läufst in den Fußstapfen Jesu. Ihr lieft gut. Ach, lieft ihr gut, sagte Paulus. Das sah alles so gut aus, ihr Lieben. Die Überredung kommt nicht von dem, der euch berufen hat. Christus hat euch berufen. Vergesst es nie. Die Überredung, wieder andere Wege zu gehen, kommt nicht von Christus. Ein wenig Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig. Ich habe mir drunter geschrieben unter diesem Vers, Jesus und. Nehmen wir jetzt das reformatorische Bekenntnis, alleine Jesus, alleine der Glaube, alleine die Gnade, alleine die Schrift. Und dann gibt es dann noch das Und. Ist gleich Sauerteig, schreibt der Paulus. Ein wenig vergesst es nicht, ihr Lieben. Wenn du dich entweder mit der Willkürlichkeit oder mit der Gesetzlichkeit abgibst, es verdirbt dein Leben. Es verdirbt dein Leben. Vergesst es nicht. Ein wenig davon schon reicht schon. Du musst nur sagen, nee, das macht man nicht. Ja, und da gibt es ganz klare Richtlinien, ja auch im Galaterbrief eben, der spricht nicht der Willkürlichkeit in den Raum, der Apostel Paulus, und sagt eben, ach, die Gnade, die macht alles gut. Er beschreibt es schon im Kapitel 5 noch, um was es geht, Götzendienst und Unzucht und all diese Dinge, das ist nichts. Aber hier sagt er, ich traue euch zu in dem Herrn, dass ihr nicht anders gesinnt sein werdet. Wer euch aber verwirrt, der wird das Urteil tragen, wer er auch sei. Ich aber, ihr Brüder, wenn ich noch die Beschneidung verkündigte, warum würde ich dann noch verfolgt? Dann hätte das Ärgernis des Kreuzes aufgehört, weil am Kreuz hört die Religion auf. Aber solange ich Beschneidigung verkünde, solange ich Gesetze verkünde, das machen alle. Wir kamen aus Indien zurück letzte Woche. 330 Millionen Gottheiten. 330 Millionen Gottheiten im Hinduismus. Islam ist stark dort. Starke Gesetze. Deswegen putzen sich auch Muslime, wenn sie in die Moschee gehen, waschen sich die Nase aus. Weil Nase zum Beispiel ist ein Platz, an dem Dämonen Platz nehmen. Weil feuchte Orte lieben Dämonen. Das ist eine Lehre im Islam. Und deswegen wird sich die Nase ausgewaschen, bevor ich zur Moschee gehe, damit ich keine Geister mit reinnehme. Ich muss doch ständig drauf aufpassen, damit da alles richtig läuft. Der Teufel ist unglaublich religiös. Und jeder meint es gut. Und jeder meint es gut. Jeder. Der Teufel meint es nur gut mit uns. Er meint es nur gut. Ich möchte doch nur ein bisschen einen Rahmen geben. Das will ich doch. Und der Rahmen fing damals an, als der Mensch aus dem Rahmen Gottes herausgefallen ist. Aus der Freiheit, den allmächtigen Gott in der Gegenwart zu haben. Als der Mensch aus dem herausgefallen ist, begann der Rahmen des Teufels. Weil der Mensch kann so nicht leben. Der Mensch kann so nicht leben. Und wenn ich die Beschneidung verkündigte, das Gesetz, sagte Paulus, dann würde ich keine Verfolgung erleiden. Das ist so, macht die ganze Welt. Die einen verkünden Willkürlichkeit, da wird man nicht verfolgt. Die anderen, so ein starkes Gesetz, da wird man auch nicht verfolgt. Aber diese Torheit des Kreuzes, an dem Menschen frei werden, dafür werde ich verfolgt, sagte er. Oh, dass sie auch abgeschnitten würden, die euch verwirren. Denn ihr seid zur Freiheit berufen, Brüder. Nur macht die Freiheit nicht zu einem Vorwand für das Fleisch, zur Willkürlichkeit. Denkt daran. Sondern dient einander durch die Liebe. Also das bewahrt euch. Er schreibt sogar noch was, einen bewahrenden Faktor. Wie werdet ihr davor bewahrt, eurem Fleisch allein zu dienen, indem ihr einander dient durch Liebe? Das ist klasse. Er gibt einen Schlüssel noch dafür. Und ich glaube, er schreibt es, weil er das selbst gelernt hat, der Apostel Paulus. Weil er auch ein liebloser Mensch war. Und das lesen wir in der Apostelgeschichte 15, wenn man sein Leben studiert, als er sich gestritten hat mit dem Barnabas, mit dem Sohn des Trostes, um den Markus, Johannes Markus, der versagt hat auf dem Missionsfeld in Apostelgeschichte 13 und das Missionsteam verlassen hat. Und dann ging es wieder in die Mission und der Apostel Paulus sagt, den Markus, den nehme ich nicht mehr mit. Ha, das ist so ein Schwächling. Und der Barnabas sagt, nee, den nehmen wir mit. Und der Paulus sagt, nein, nehmen wir nicht mit, das ist ein Schwächling. Der hat versagt, den brauchen wir nicht mehr. Und dann steht in der Bibel, haben diese Beziehung, ist zerbrochen eigentlich und sie sind beide in verschiedene Richtungen gereist. Und dann liest man später in Briefen vom Apostel Paulus, spricht er in einer wunderbaren Art und Weise von diesem Johannes Markus. Es ist mein lieber Diener geworden und so ein lieber Kerle. Und man liest so viel dann später in seinem großen Brief an die Epheser, liest man so viel von der Liebe. Und dann merkt man, dass Veränderung stattgefunden. Und ich glaube, er hat auch darüber nachgedacht. Was hat es eigentlich zum Zerbruch gebracht? Lieblosigkeit. Warum? Weil ich nur auf mich geguckt habe. Da ging es jetzt nicht um dogmatische Streitigkeiten in der Beziehung mit dem Johannes Markus. Überhaupt nicht. Da ging es rein um meine persönlichen Gefühle. Und da ging es nur darum. Und der Paulus sagt, wie könnt ihr das Fleisch, dem Vorwand, dem Fleisch zu dienen, einen Vorschub geben oder so einen Riegel vorschieben, indem ihr einander dient durch die Liebe. Denn das ganze Gesetz wird in einem Wort erfüllt, indem du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Wenn ihr aber einander beißt und fresst, so habt Acht, dass ihr nicht voneinander aufgezehrt werdet. Das ist auch interessant. Ich glaube, er beschreibt es klipp und klar, was da wirklich los war. Da waren manche dabei, die haben gebissen und gefressen. Die haben so richtig zugeschlagen. Die haben es immer besser gewusst. Ob sie jetzt willkürlich gelebt haben oder gesetzlich gelebt haben, aber haben es immer besser gewusst. Mich hat ein Mann angerufen vorgestern Abend und da ging es darum, um Ehebruch. Er ist ein Christ. 4 Kinder. Und der weiß alles besser, willkürlich, total willkürlich, dem brauche ich gar nichts sagen. Du brauchst mir gar nichts sagen, hat er schon gleich gesagt am Telefon, ne? Weil das haben wir schon alle gesagt. Jetzt suche ich praktisch, ich suche jetzt nur noch einen, ja, das könnte mir jetzt in Klammern zufügen, der mir sagt, leb so weiter. Spitze da, Jesus freut sich dran, dass du deine Frau verlässt. Ist klasse, der Himmel jubiliert, dass du deine Frau verlässt. Ja, den suche ich jetzt noch, der mir das sagt. Und dem folge ich danach. Und dann bin ich wieder in Gesetzlichkeit, ihr Lieben. Ich bin Gesetz der Willkürlichkeit. Nicht in der Freiheit. Und dann gibt es die einen, ja, das stimmt. Ja, ich bin ja auch versucht am Telefon und gleich zu sagen, das ist absolute Sünde. Das weiß er ja mittlerweile schon. Das weiß er schon. Jetzt muss ich ihm helfen, da rauszukommen aus dem Allen. Ein offenes Ohr zu finden. Klar zu sein, das ist nicht richtig, was du tust. Das Sein ist nicht richtig. Aber ich muss dir raushelfen aus dem Allen. Es nützt jetzt gar nichts, wenn ich dich auch noch auffresse. Du frisst deine Familie auf und ich fresse dich auf. Wenn er bereit ist dazu, ja, das ist klar. Und das sagte ich ihm auch. Es liegt an dir, es liegt nicht an mir. Ich bin bereit dazu. Aber wisst ihr, wenn wir diesem Bekenntnis nicht mehr folgen, alleine Christus, alleine die Schrift, alleine die Gnade, alleine aus Glauben, dann werden wir ein verfassungsgemäßes Christentum. Das sind wir dann. Weil dann habe ich meine Regeln und an den Regeln entlang hangel ich mich durch diese Welt und sage, darf ich, ja, und an den Regeln entlang, mit meinem Regelkatalog höre ich Menschen schon manchmal zu. Habt ihr das auch schon erlebt? Also ich habe es schon erlebt. Als wir kamen ursprünglich aus der evangelischen Landeskirche und wir waren als Säuglinge getauft. Jetzt kam ich auf die Bibelschule Brake und da habe ich das erste Mal in meinem Leben einen Baptist getroffen. Ich wusste gar nicht, was das ist, ne? Dachte, das ist eine Krankheit, aber stellte dann fest, nö, sind ganz normale Menschen, ne? Also ich wusste echt nicht, was das ist, echt erstaunlich, weil wir waren so isoliert in unserem kleinen Frankenwald und dann die Welt hätte untergehen können, ne? Und wir hätten es nicht gemerkt und hätten wir schon gemerkt, also keine Angst, aber ja, so habe ich gelebt, ich wusste gar nicht, was das ist und jetzt hat er mir da erzählt von der ging dann mit mir in Diskussion und ich versuchte dann irgendwie, er sagt mir, ja, du verstehst dann manches nicht, weil du bist nicht getauft, du bist nicht gehorsam. Also brauche ich mit dir darüber auch gar nicht sprechen. Und dann dachte ich schon, naja, was ich auf jeden Fall nicht werden will im Leben, ist ein Baptist. Das wusste ich. Obwohl ich gar nicht mal wusste, was das wirklich ist, ja. Ich habe das erst später dann Kirchengeschichte gelernt. Aber ich dachte, jetzt muss ich dem ja auch was sagen, was ich bin. Er ist Baptist und ich sagte, ich bin Pietist. Das habe ich auch mal gehört, das Wort. Und wusste auch nicht genau, was es ist. Ne? Aber ich wusste, in unserem Rahmen, wo wir leben, die werden Frankenwald-Pietisten genannt. Also, da hatte ich schon mal was gehabt. Er ist Baptist, ich bin Pietist. Also, da wussten wir schon. Und ich wusste, ich werde kein Baptist, also absolut nicht, weil das ist ein hochnäsiger Schnösel und alle Baptisten sind hochnäsige Schnösel, so dachte ich. Und für mich bedeutete das, die Glaubenstaufe werde ich nie annehmen, nie, nie. Weil ich will kein hochnäsiger Schnösel werden. Das war für mich so der Inbegriff von, ja. Und dann haben wir die Bibel studiert, wir, meine Frau und ich, und dann kamen wir dazu, zu diesen tiefen Überzeugungen, es ist so gut, sich taufen zu lassen, das anzunehmen. Das tut so gut. Und es war wirklich toll. Und es war spitze. Es war wunderbar. Und dann haben wir die Glaubenstaufe angenommen. Und dann habe ich plötzlich meinen Katalog als Glaubensteufel gehabt. Das ist echt erstaunlich. Plötzlich hatte ich auch so ein Raster gehabt. Und Leute haben mir gesagt, die haben mir versucht, dann natürlich darzulegen, wie es auch so ist. Ich habe es ja nicht anders gemacht. Warum das gut ist, dass man getauft ist als Säugling, dass es reicht und. Dann habe ich auch mein Raster angelegt. Und es war schon, ich habe nur auf dieses Wort geachtet, dann war es schon vorbei. Also ich habe das selbst schon erlebt in meinem eigenen Leben. Ich musste da gar nicht mehr reden mit den Menschen. Ich habe schon voller Lieblosigkeit, ich habe schon im Herzen, habe ich schon alle Geschütze aufgefahren. Ja, und jetzt lesen wir miteinander den Römerbrief, Kapitel 6. Und wir lesen ihn so lange, bis du den verstanden hast. Also habe ich selber schon alles durchexerziert und ich exerziere es heute noch durch. In vielen Bereichen. im Leben. Und der Apostel Paulus sagt diesen Leuten, schau doch mal, denn ihr seid zur Freiheit berufen. Freiheit, ein Sklave der Gerechtigkeit zu sein. Dazu seid ihr berufen. Und er sagt es in Vers 1, steht nun fest in der Freiheit, zu der uns Christus befreit hat. Lasst euch nicht wieder in ein Joch der Knechtschaft spannen. Freiheit, ein Sklave der Gerechtigkeit zu sein, ihr Lieben. Ihr seid von Christus befreit. Lasst euch nicht in ein Joch der Knechtschaft spannen. Wie kann ich dem entfliehen, indem ich mich unter das Joch Jesu begebe? Matthäus 11, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken, ich will euch Ruhe geben. Nehmt mein Joch auf euch. Nehmt es auf euch. Mein Joch ist sanft. Das Joch der Willkürlichkeit ist es schwer. Und das Joch der Gesetzlichkeit ist auch schwer. Ist untragbar eigentlich. Aber mein Joch, sanft. Und das bedeutet mir dieses Gebet, ich bin sehr dankbar, dass du das heute Morgen so benutzt hast, Markus, weil ich bete das fast jeden Morgen, dieses Gebet aus Psalm 139. Herr, erforsche mein Herz und sieh, wie ich es wirklich meine. Und sieh, ob ich auf irgendwelchen komischen Wegen bin. Manchmal weiß ich es ja gar nicht mehr. Manche Wege meine ich wirklich gut. Bei manchen weiß ich schon, die sind nicht gut. Aber da finde ich auch noch eine Ausrede dafür. Aber bei manchen, die sind so gut gemeint. Gut gemeint und schlecht gemacht, gibt es ein Lied. Oberflächlich ausgedacht. So ist es. Und Herr, erforsche mein Herz. Erforsche mein Herz. Und sieh, wie ich es wirklich meine. Und sieh, ob ich auf verkehrten, auf verderblichen Wege bin. Auf Wegen, die sogar anderen Menschen noch Verderben bringen. Und wenn es so wäre, führe mich auf ewigen Wegen. Sieh, Herr, du bist der Einzige, der das noch sieht, ob ich wirklich noch unter deinem Joch laufe, Herr Jesus. Und wenn ich nicht mehr drunter laufe, dann bring mich doch wieder drunter, unter dieses Joch. Ansonsten werde ich ein Knecht meines Fleisches, ihr Lieben, das ist wirklich so. Und ich werde ein Heuchler. Das ist das Problem bei manchen dann, die dann vorne stehen. Deswegen schrieb der John Bunyan mal, suchen Teufel immer zuerst auf der Kanzel. Ja? Das ist ein gutes Wort, ein tiefes Wort. Weil da kann man viel predigen drüber, nicht der Willkür des Fleisches und. Und dann plötzlich hänge ich meinem Fleisch nach. Weil die Menschen sehen mich ja nicht. Nicht der Willkürlichkeit, nicht der Gesetzlichkeit. Und das kann ich dann hier vorne predigen, aber selber dann so verkrampft leben. Es geht alles. Führ mich unter dein Joch, Herr Jesus. Führ mich unter dein Joch. Dann wird's gut. Dann wird's gut. Und von dem spricht der Apostel Paulus. Freiheit, ein Sklave der Gerechtigkeit zu sein. Und es tut so gut, würde der Paulus sagen, Leute, als ihr nur unter Jesus lief, das war doch gut für euch, oder hat es euch jemals an irgendwas gemangelt? Ihr habt wirklich dieses Lied singen können von ganzem Herzen. It is well with my soul. Es ist gut mit meiner Seele. Ich bin froh in dem Herrn. Damals konntet ihr das wirklich sagen. Könnt ihr euch noch daran erinnern? Als euch das gereicht hat, es ist so gut, dass Jesus mich gerettet hat. Und dieses Herz, das sehnt sich gar nicht mehr nach dem Fleisch nachzurennen. Dieses Herz sehnt sich gar nicht danach noch, irgendeinen Katalog aufzustellen, weil es so gut ist, in Jesus geschützt zu sein. Und er schützt mich in dieser Welt. Und ich lese das Wort Gottes nicht bloß als Gesetz immer gegen mich und schlägt auf mich ein, sondern wenn ich es lese, befreit es mich. Ja, es stellt mich ins Licht und es ist nicht immer schön, wenn ich merke, in meinem Magen liegt ein Eurostück. Aber es ist gut, dass ich es mal gemerkt habe, weil jetzt ist jemand da, der mir endlich mal sagen kann, warum der Schmerz da ist. Und es durchleuchtet mich, dieses Wort. Es ist so gut. Lasst euch doch unter das Joch Jesu führen. Der Apostel Paulus sagt im Römer Kapitel 6, Stimmt, Verse für viele von uns bekannt. Wisst ihr nicht, wem ihr euch als Sklaven hingebt, um ihm zu gehorchen? Dessen Sklaven seid ihr. Ob du dich deinem Fleisch hingibst, du bist ein Sklave deines Fleisches. Gibst du dich der Gesetzlichkeit hin, bist du ein Sklave der Gesetzlichkeit. Und ihr müsst gehorchen. Es sei der Sünde zum Tode oder dem Gehorsam zur Gerechtigkeit. Gott aber sei Dank, dass ihr Sklaven der Sünde gewesen, nun aber, das ist eine wunderbare Botschaft, nun aber von Herzen gehorsam geworden seid, dem Vorbild der Lehre, das euch überliefert worden ist. Nachdem ihr aber von der Sünde befreit wurdet, seid ihr der Gerechtigkeit dienstbar geworden. Das ist so in diesem Bild, diesem Wesen von Jesus. Lasst doch mein Joch auf euch liegen, ihr Lieben. Das ist sanft und leicht. Und da finde ich dieses Gebet unglaublich hilfreich, weil ich manchmal auch nicht weiß, was das bedeutet. Und dann bete ich manchmal dieses Gebet. Und ich merke oft, wie das mein Herz öffnet und mir die Augen öffnet. Für den Weg, den ich gerade gehe in meinem Fleisch und den Weg, den ich gerade gehe in meinen Hang auch, meine eigenen Regeln aufzustellen und meinen Regeln zu folgen. Und damit andere beiße und fresse, wie es der Apostel Paulus schreibt. Auch nicht aus Liebe diene. Unter dem Joch Jesu, gelenkt von der Sicherheit und Freude. Und wenn ich unter dem Joch meine Willkürlichkeit oder Gesetzlichkeit laufe, dann bin ich gelenkt von Unsicherheit und Furcht. Das ist Unsicherheit und Furcht. Wird es denn reichen, so wie der junge Mann mir gestern Abend sagte? Und es ist dann nichts anderes, ihr Lieben, als wenn ich zu einer alten Frau gehe oder einem alten Mann, die im Sterben liegen und die mir sagen, wird es denn reichen, Herr Spindler? Und die alte Frau oder der alte Mann, die waren, ich nehme es jetzt mal in diesem Bild, ja, wir verstehen uns richtig. Die waren jetzt Anhänger von der Kirche gewesen, die waren auch nie dort gewesen und die Botschaft, die war ihnen auch immer zu oberflächlich und hin und her. Und dann liegen sie in ihrem Sterbebett und sagen, wird es denn reichen? Und ich muss sagen, ja, was reicht denn jetzt? Ja, ich hab doch schon einiges Gutes gemacht. Und ich bin doch auch letztendlich, ist mir gesagt worden, ich bin da ein Mitglied und das wird auch schon werden, oder? Ist zu wenig. Da merken wir diese Unsicherheit und diese Furcht. Aber auch dann gibt es auch, wisst ihr, das habe ich dann auch in meinem Leben gehabt, als ich dann die Glaubenstaufe angenommen habe. Also aus Glauben gerettet, habe ich mir ein Reglement erstellt, was man jetzt alles tut und was man nicht tut. Wenn da jetzt jemand, ich habe vorher geraucht wie ein Schlot, ihr Lieben, bevor ich zum Glauben kam. Und dann, als ich gläubig war, konnte ich auch nicht stoppen zu rauchen. Dann war ich ein Heuchler, dann habe ich Pfeife geraucht und habe Pfeife auf der Toilette geraucht und lauter so Zeug. Weil ich dachte, na, Pfeife sieht mir auch ab und zu mal große Männer Gottes mit der Pfeife in der Hand, ne? Also rauche ich jetzt Pfeife. Und die habe ich mittlerweile geraucht wie Zigaretten, meine Pfeifen. Aber die Leute, die eine Zigarette geraucht haben, die waren für mich schon anrüchig. Klar, anrüchig, im wahrsten Sinne des Wortes, ne? Aber bis ich feststellte, du bist ja ein Heuchler. Du kannst es ja selbst nicht aufgeben. Und dann, weil mit dem Gedanken, du musst jetzt, wirst du es auch nie aufgeben. Aber wenn du jetzt sagst, Herr Jesus, das ist deine Sache, diese Körbe gehört auch dir, das kam mir dann mal. Das war ein goldener Augenblick Gottes in meinem Leben. Das Körbe gehört auch dir. Und Herr Jesus, ich werde da nicht fertig mit dieser Sucht. Ich werde nicht fertig. Ich will auch keine AOK-Zigaretten rauchen und was weiß ich was für welche. Ich will einfach nur, dass du mir das wegnimmst. Und ab der Sekunde war es weg. Es war einfach weg, wie wenn ich nie geraucht hatte in meinem Leben. Und dann habe ich das aber total vergessen, dass ich mal ein Kettenschlotraucher war. Und dann habe ich andere getroffen und dachte immer gleich wieder, oh, du rauchst, Ja, na klar, schon, Himmel schon, das kann ich mir noch vorstellen, aber da gibt es so eine Raucherecke, da liegen die Kippen rum und da hinten wirst du stehen. Ja. Plötzlich war das auch wieder da, wenn ich nicht in einem Joch Jesu laufe. Und im Joch Jesus sagt, es ist gelenkt von Sicherheit und Freude und das habt ihr doch verloren, ihr Galater. Wenigstens manche von ihnen. Freiheit von Gesetzlichkeit und Ungesetzlichkeit. Wir aber erwarten im Geist aus Glauben die Hoffnung der Gerechtigkeit. Da leben wir drauf zu und das ist unsere Hoffnung. Und es hält uns in einer gesunden Spannung. Auf diesen Tag, dass Jesus zurückkommt. Das ist eine gesunde Spannung und da brauche ich ganz ehrlich, benötige ich meine Geschwister manchmal, weil ich lasse mich dann schon mal zurückfallen in meinen Sonnenstuhl und noch ein Cola, noch eine Tüte Chips. Der Herr Jesus wird schon irgendwann mal kommen. Aber die gesunde Spannung, die kann man schon verlieren in dieser Welt. Das ist schon so, glaube ich. Da kann ich allen Möglichen nachrennen. Und ich merke das dann auch, wie ich allen Möglichen nachrenne. Schaut, mir hat ein Freund ein Buch geschenkt auf meinem Geburtstag von den Anthony Norris Groves. Und der Anthony Norris Groves, das war ein Mann, der hat alles weggegeben. Weil er sagte, Jesus liebt uns doch so sehr, auch der sorgt doch für uns. Und ich weiß noch gut die Zeiten, als ich auch so heroisch drauf war und dachte, alles weggeben. Und ich kann euch sagen, manchmal empfinde ich mich jetzt plötzlich, ich höre so viel von Altersversorgung und höre so viel davon, ja, die einen sorgen jetzt schon dafür, dass sie Häusle dann haben im Alter und jetzt werde ich ja auch, jetzt bin ich 47 und dann denke ich, meine Herren, wenn du 50 wirst, so Gott will, und du wirst vielleicht wirklich die Rente erleben, dann hast du ja gar nichts. Und jetzt bohrt es in meinem Kopf, ihr Lieben. Es bohrt plötzlich in meinem Kopf. In dem Kopf von einem Menschen, der einmal sagte, ich will alles aufgeben, Herr Jesus. Alles loslassen. Weil ich wirklich darauf vertrauen darf, dass du uns versorgst. Und jetzt denke ich, oh, aber ich muss jetzt versuchen, da alles irgendwie hinzubiegen noch, dass es klappt. Also ich weiß, was das bedeutet, aber diesen Kampf. Und dann plötzlich erwarte ich nicht mehr mit dieser Hoffnung, ich bin immer da vorne dran, Herr Jesus, wenn ich das abgeschlossen habe, dann kannst du kommen. Aber das brauche ich dann gar nicht mehr. Das ist so komisch, das ist so ein Paradoxum manchmal im Leben. Aber mit dieser frohen Erwartung, es tut so gut, dass du zurückkommst, Herr Jesus. Denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch unbeschnitten sein etwas, sondern der Glaube, der durch die Liebe wirksam wird. Liebe, die nur die Ehre des Vaters und das Wohl des anderen sucht, von dem spricht der Apostel Paulus hier. Die Liebe, die nur die Ehre des Vaters und das Wohl des anderen sucht. Das gilt da drin. Und dann werdet ihr frei von dieser Gesetzlichkeit und der Ungesetzlichkeit. Wenn du willkürlich lebst, hast du auch keine Liebe. Du magst zwar die Ameisen nicht zu treten. Das stimmt. Aber du hast deine Ehe kaputt gemacht. Ist das Liebe? Wenn du willkürlich lebst, dann nimmst du trotzdem Vorteil von anderen Menschen. Ist das Liebe? Wenn du auf andere Menschen Gesetze drauflegst, das tut man nicht und das auch nicht. Ist das Liebe? Unter der Führung des Herrn zu stehen, auf das der Paulus will sie zurückbringen. Ich glaube, er hat es gesehen, bei den Menschen, die haben Fleischlichkeit mit Gesetzlichkeit bekämpft und Gesetzlichkeit mit Fleischlichkeit. Das ist interessant. Sieht man heute auch in unserer Kultur, in der wir leben. Bei vielen jungen Christen, bei vielen älteren Christen. Gesetzlichkeit mit Fleischlichkeit und Fleischlichkeit mit Gesetzlichkeit. Was produziert das? Das Produkt ist Müdigkeit, Freudlosigkeit, Unsicherheit, Bitterkeit und Lieblosigkeit. Das ist das Produkt. Wenn ich Gesetzlichkeit mit Fleischlichkeit bekämpfe und Fleischlichkeit mit Gesetzlichkeit. Das Produkt ist Müdigkeit, Freudlosigkeit, Unsicherheit, Bitterkeit, Lieblosigkeit, gelähmt sein. Und von dem spricht der Paulus hier. Leute, ihr lieft so gut. Habt ihr gut begonnen. Und ich glaube, er hat Schmerzen gehabt um diese Menschen. Komm doch wieder zurück. Das stimmt, ihr Lieben, in Jesus brauche ich keine religiösen Handlungen, das stimmt. Aber er führt mich in die Werke der Gerechtigkeit, der Herr Jesus. Ich brauche keine religiösen Handlungen, aber er führt mich in die Werke der Gerechtigkeit. Er fördert es in meinem Leben, so wie der Apostel Paulus sagt, 2. Korinther 5, wo er davon spricht in Vers 14 und sagt, die Liebe Christi drängt uns. Die drängt uns. Wir können gar nicht anders. Ich gehe jetzt nicht raus und lade zu Weihnachten noch ein, weil man das eben auch jetzt macht. Sondern das drängt mich so sehr, ich kann gar nicht anders. Ich kann gar nicht anders. Und das ist der Schlüssel, diese Liebe Christi, für freudig, erwartungsvoll, liebevoll in der Gemeinschaft der Jesus-Leute unterwegs zu sein. Von dem spricht der Paulus hier. Ihr habt es vergessen, ihr, die in der Willkürlichkeit lebt, habt es verloren. Und ihr, die in der Gesetzlichkeit lebt, habt es auch verloren. Und ich will euch wieder zurückbringen ins Zentrum. Und der Schluss, die Freiheit habt ihr dann, dem Kreuz zu vertrauen. Und nicht komplizierte und verwirrende Lehren, sondern die Freiheit, dem Kreuz zu vertrauen. Und da will ich euch wieder zurückführen, ihr Lieben. Ich habe, Brüder, wenn ich noch die Beschneidung verkündigte, warum würde ich dann noch verfolgt? Also wenn ich komplizierte Lehre verkündige, das funktioniert. Aber wenn ich diese simple Botschaft des Kreuzes verkündige, dann werde ich verfolgt dafür. Warum? Weil das Kreuz Menschen frei macht. Es macht Menschen frei von ihrer Schuld, macht Menschen frei von ihrer Sklaverei und ihrer Willkürlichkeit und ihres Fleisches. Es macht Menschen frei, in Liebe dem allmächtigen Gott zu dienen. Es macht Menschen frei, wenn sie diese Botschaft verstehen dürften, dass Christus am Kreuz gestorben ist. Wir verkündigen Jesus Christus, den Gekreuzigten, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Gottes Kraft zur Errettung. Und es ist Gottes Weisheit. Es ist nicht die Weisheit der Welt. Die Weisheit der Welt ist, wir brauchen einen Katalog von 20 Punkten. Das ist die Weisheit der Welt. Und da geben wir noch ein paar Unterpunkte dazu, weil wir machen es noch gern komplizierter. Das ist die Weisheit der Welt. Aber das ist so einfach beschrieben. Das ist Gottes Kraft zur Errettung. Und Dummheit für diejenigen, die verloren gehen, das stimmt auch. Aber Gottes Kraft zur Errettung und es reicht, sagte Paulus. Leute, lasst euch wieder unter das Joch Jesu führen. Und wenn er unter dem Joch Jesu steht, Herr, erforsche mein Herz, sieh, wie ich es wirklich meine und sieh, ob ich auf verkehrten, verderblichen Wege bin. Wenn ich da bin, führ mich zurück. Führ mich zurück. Und der Geist Gottes, der führt mich zurück. Und das Joch Jesu. Und unter dem Joch Jesu werde ich dazu gebracht, Werke der Gerechtigkeit auszuüben, Worte der Gerechtigkeit zu sprechen und Werke der Gerechtigkeit zu tun in dieser Welt. Weil Jesus nicht anders kann. Er kann nur Werke der Gerechtigkeit tun und nur Worte der Gerechtigkeit sprechen. Das finde ich so wunderbar hier. Es hat mich bewegt, dieser Text, ihr Lieben. Also den Galaterbrief mal zu studieren, immer wieder mal durchzugehen, um was geht es da eigentlich? Und mich selbst dran zu prüfen. Lebe ich als ein Mensch, der der Willkür anheim hängt, oder lebe ich als ein Mensch, der eher dazu neigt, meinen 20-Punkte-Katalog zu haben. Und diesen 20-Punkte-Katalog auf andere auch zu überlegen. Oder als ein Mensch, der sagt, da drin finde ich Worte der Freiheit in diesem Wort. Und da will ich dich drauf zuleiten. Und das durfte ich gestern Abend auch diesen jungen Mann sagen. Schau, sagte ich, manchmal ergreift mich für die stille Zeit ein Vers. Und den lese ich manchmal ganze Woche lang. Manchmal lese ich kein Kapitel, manchmal lese ich nur einen Vers, jeden Tag wieder den gleichen. Weil er mich so bewegt und Gott spricht. Und manchmal lese ich 3, 4, 5 Kapitel morgens, weil es mich so bewegt. Und er schaut mich an und sagt, das ist mir ganz fremd. Weil ihm ist gesagt worden, wie viel man lesen muss morgens und wie lange. Und dann auch noch, wie man betet. Das ist nicht schlecht. Wenn ich ihm sage, zum Beispiel, du, das ist, wie ich lebe. Und Ich mache dir Mut, ich will dich da auch mit reinführen, aber ich glaube auch, dass Jesus dir da auch gute Freiheit schenkt. Das ist nur so ein Beispiel, ihr Lieben. Und den anderen, der sagt, weißt du, das mit der Familie und so, ich brauche jetzt nicht schon wieder jemanden, der mir die Gesetze Gottes um die Ohren haut, ne? Dann kann ich sagen, du machst dich kaputt. Das kann ich dir ganz offen sagen, du machst dich kaputt. Du machst deine Frau kaputt, du machst deine Kinder kaputt und du machst den Ruf Gottes kaputt, wenn du nach deinem Fleisch lebst. Und das weißt du selbst. Und der Paulus wird sagen, und ich bin da und ich werde dich wieder unter das Joch Jesu führen. Das wäre doch so schön, da drunter zu laufen. Mit allem, ich weiß auch, das Perfekte gibt es nicht, weil jeder von uns bringt sich selbst mit. Am Schluss sagt man immer noch das, was man am Anfang sagte. Jeder bringt sich selbst mit. Und wir haben alle unsere Geschichte. Und das ist das Schöne an Gemeinde, finde ich. Dass da jeder mit seiner Geschichte da ist. Und dass in der Gemeinde sich das ausgleicht. Und der Herr Hirten eine Gemeinde gegeben hat. Das finde ich auch so toll. Dass er nicht bloß so wild durch die Gegend staubt, die Gemeinde, die Schafherde, ne? Sondern dass da Hirten da sind, die sagen, okay, hier ist es die Herde, hier ist die Weide jetzt abgegrast und jetzt gehen wir darüber. Die Woche habe ich noch einen Hirten gesehen bei Kluftern. Ich fand es erstaunlich, wie der diese riesige Herde geleitet hat über die Straße drüber. Also ich hätte gedacht, die rennen alle so wild drauf los, ne? Und dann sind die halt irgendwo und die sind alle so schön um die Kurve und dann waren sie auf der anderen Weide. Und das ist ja auch so ein wunderbares Bild, dass Gott dann Hirten gegeben hat, ne? Und die einfach das aus- und abwägen müssen. Und deswegen kann ich ganz offen sagen, ich bin ganz wenig hier, ganz wenig, aber ich bete regelmäßig für eure Älteste. Das ist wirklich so. Das ist nicht ein frommer Akt. Ich kann gar nicht anders, weil die Gemeinde liegt mir so am Herzen, das ist so schön. Und ich bete regelmäßig für eure Älteste, weil die brauchen so viel Weisheit. So wie Liebe, aber so wie Durchblick, um diese Herde richtig zu führen. Und, das ist ein großes Geschenk, wenn man das haben darf. Menschen, die sagen, ich bin gerne Hirte und ich möchte gerne helfen, dass diese Herde gut genährt wird. Also das sage ich jetzt nur so, ne? Jetzt nicht um Druck auszuüben oder deswegen werde ich auch keinen besseren Platz im Himmel bekommen, dass ich für die Ältesten hier bete. Aber ich wollte es nur sagen, es liegt mir so auf dem Herzen. Das ist so und es ist ein guter Platz. Und es ist wirklich ein guter Platz. Es ist wirklich ein guter Platz. Sagen immer wieder Leute, die ich hier vorbeischicke. Ich komme selber nicht mehr, aber ich schicke immer Leute vorbei. Aber es ist ein guter Platz. Und will Gott schenken, dass er weitergehen dürft. Unter seinem Joch. Herr Jesus Christus, dafür wollen wir dich rühmen. Wir wollen dich rühmen über deine Gnade, über deine Liebe, deine Treue, deine Barmherzigkeit. Herr Jesus Christus, über das Gesetz des Geistes, das du in unsere Herzen legst, wenn wir dir gehören. Und Herr Jesus, möchtest du über unserem Leben das stehen lassen auch, dass wir unter deinem Joch laufen. Und wenn wir nicht mehr drunter laufen, Herr, in was für einer Teil unseres Lebens auch immer, dann führ uns zurück. Dann führ uns einfach zurück unter dein Joch. Und Herr, lass uns nicht der Willkürlichkeit frönen, und lass uns auch nicht der Gesetzlichkeit frönen. Und manchmal wissen wir gar nicht, was willkürlich und was gesetzlich ist. Aber dein Geist, der offenbart uns. Und ich bitte dich, weil ich schon darüber geredet habe, auch für die Ältestenschaft hier, Herr, dass sie auf dich schauen dürfen und froh sein dürfen über diesen guten Hirten, der sie führt. Und diese Gemeinde in Weisheit vorzustehen und diese Gemeinde zu helfen, in dieser Welt, die voller Wirren und Tücken ist, Weide zu kommen, gute Weide zu finden und zu leben, das bitte ich dich. Ich bitte dich um Liebe und um Einheit, ich bitte dich um Reinheit, Herr. Und ich danke dir, dass du treu bist und dass du gerne gibst und unsere Herzen auf dem Weg des ewigen Lebens gerne führen willst. Amen.